Charles Darwin ist der Vater der modernen Evolutionslehre. Im Jahr 1859 gab er das Buch Die Entstehung der Arten durch natürliche Selektion heraus. On the Origin of Species. In diesem Buch legte er die Grundlagen für die moderne Evolutionslehre. Nicht, dass der Evolutionsgedanke etwas Neues war. Den finden Sie bereits bei den alten griechischen Philosophen. Und Sie finden diese Gedanken auch weiter zurück bis zu den alten Babyloniern. Aber dieses Buch markiert doch den Beginn der modernen Evolutionslehre. In diesem Buch versuchte Darwin darzulegen, dass es gar nicht nötig sei, zu glauben, dass für die Entstehung des Lebens ein Schöpfergott notwendig wäre. Nicht wahr? In der Aufklärungszeit im 18. Jahrhundert, da hat man gesagt, Gott hat mit dieser Welt eigentlich nichts zu tun. Er ist weit weg. Er greift nicht in die Geschichte ein. Es gibt keine Wunder, es gibt nichts Übernatürliches. Aber ganz bestimmt am Anfang war er als Schöpfer tätig. Also so ganz für den Anfang konnte man Gott nicht ausschließen. Aber sonst hatte er nichts mehr zu tun mit dem Leben der Menschen. Nun, im 19. Jahrhundert geht Darwin nun einen Schritt weiter und sagt, nein, auch für den Anfang der Dinge brauchen wir keinen Schöpfergott. Wir können alles erklären durch natürliche Abläufe und Phänomene in der Natur. Aber in diesem Buch aus dem Jahr 1859, da behandelt Darwin nur Pflanzen und Tiere. Er spricht nicht über die Herkunft des Menschen. Der Zeitgeist war damals noch nicht so weit, um das zu verkraften. Aber 1871 gab er das Buch heraus, Die Abstammung des Menschen. Und da legte er deutlich dar, was nur so zwischen den Zeilen lesbar war in dem früheren Buch. Auch der Mensch ist nicht eine Schöpfung Gottes, sondern er kommt auch aus dem Tierreich. Er hat sich auch durch ganz natürliche Phänomene entwickelt in langen Zeiträumen. Nun, das war Darwins Lehre. Nun ein paar Gedanken zur Evolutionslehre im 20. und 21. Jahrhundert. Denn die Evolutionslehre selber, die moderne Evolutionslehre, hat auch eine Evolution durchgemacht. Ja? Also heute sieht man das im Allgemeinen so. Vor circa 15 bis 20 Milliarden Jahre. Sie merken, es kommt nicht auf ein paar Monate früher oder später an. Da sei alle Materie des ganzen Weltalls an einem Ort konzentriert gewesen. Darauf habe es geknallt. Das war der Urknall. Und von da an sei die Materie eben in gewaltigem Tempo in den Weltraum hinausgeschleudert worden in alle Richtungen. Und so habe sich in der weiteren Zeit das Weltall stets ausgedehnt. Vor circa 13 Milliarden Jahren seien dann aus dieser explodierten Materie nach und nach Sterne und Sterngruppen, Galaxien entstanden. Noch viel später, vor circa 4,5 Milliarden Jahren, sei dann die Erde als Planet entstanden. Zuerst in Fluss, in feuriger Form. Sie hätte sich dann nach und nach abgekühlt. Aber erst, ich sage erst in Anführungsstrichen, denn wenn man in solchen Zeiträumen denkt, ist das ja sehr wenig. Erst vor 600 Millionen Jahren sei dann das Leben hier auf Erden entstanden. Die allereinfachsten Lebensformen, Einzeller. Aber dann habe es nach und nach durch reine natürliche Vorgänge eine Weiterentwicklung gegeben vom Einzeller über das ganze Tierreich hin bis zum Menschen. Kurz gesagt, von der Amöbe bis zu Goethe. Diese Lehre steht im krassen Gegensatz zur Lehre der Bibel. Und bedenken Sie, im Abendland war die Bibel auch in wissenschaftlicher Hinsicht Autorität bis etwa ins Jahr 1800. Um 1800 glaubten die meisten Naturwissenschaftler, Geologen, Biologen, dass Gott der Schöpfer des Lebens sei. Das müssen Sie sich klar vor Augen halten. Aber in der Zwischenzeit ist einiges geschehen, wie Sie feststellen. Nun, was hat die Bibel? Was lehrt die Bibel? Und was haben die meisten Menschen in Europa in den vergangenen Jahrhunderten geglaubt? In den vergangenen 2 Jahrtausenden geglaubt? Die Bibel beginnt auf dem ersten Blatt mit dem Schöpfungsbericht und berichtet, Gott habe die ganze Welt erschaffen in 6 Tagen. Am ersten Tag, berichtet die Bibel, hat Gott Himmel und Erde, das Universum, erschaffen und Licht in die Finsternis hineinleuchten lassen. Yehi Or, Vayehi Or. Es werde Licht und es ward Licht. Am zweiten Tag, berichtet die Bibel, habe Gott die Ausdehnung, die Atmosphäre erschaffen. Das hebräische Wort Rakia bezeichnet etwas hauchdünnes, weit ausgedehntes. Das ist der Lufthimmel. An diesem zweiten Schöpfungstag wird nämlich die Rakia dann mit Shamayim, Himmel, bezeichnet. So berichtet die Bibel bereits auf der ersten Seite von 2 verschiedenen Himmeln, ja? Im ersten Vers, Bereshit bara Elohim, et ha-shamayim ve-et ha-aretz, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Da bedeutet Shamayim das Weltall, das Universum. Aber im zweiten Schöpfungstag bedeutet Shamayim den Lufthimmel, das, was wir als blauen Himmel so wahrnehmen. Am dritten Tag, die Erde war bedeckt von einem Urozean, habe Gott sich das Festland auffalten lassen. Das Festland erscheint aus dem Meer durch Auffaltung, Gebirgsauffaltung, und Gott lässt Pflanzen, Gras, Kräuter und Bäume wachsen. Am vierten Tag erst erschafft Gott die Sonne, den Mond und die Sterne. Erstaunlich. Ich meine, das Licht wird ja bereits erwähnt im ersten Schöpfungstag. Aber es war nicht das Licht der Sonne, sondern es war Licht aus der Gegenwart Gottes. So wie Paulus in seiner Bekehrungsgeschichte, Apostelgeschichte 9, im Neuen Testament, von einem Licht getroffen wurde, am Mittag, das heller war als die Sonne. Das war dieses gleiche Licht wie beim ersten Schöpfungstag. Licht aus der Gegenwart Gottes. Aber interessant, wenn Sie denken, die Völker rund um Israel herum verehrten die Sonne als einen ganz wichtigen Gott. Aber die Bibel sagt im Gegensatz dazu, die Sonne ist eigentlich nur eine Lampe. Ja? Am vierten Tag erschaffen. Die war gar nicht nötig am Anfang. Der Schöpfer kam auch ohne Sonne aus. Aber am vierten Tag hat die Sonne auch eingerichtet. Aber sie ist kein Gott. Sie ist einfach ein Geschöpf. So auch der Mond, so auch die Sterne. Wenn man denkt an die Sternbilder, die in der Astrologie schon bei den Babyloniern eine wichtige Rolle spielten und als Götter verehrt wurden. Nein, das sind nur Lampen, die ihre Funktion für die Erde haben, für die Menschen haben, nach dem Plan des Schöpfers. Aber die Erde ist älter als die Sterne. 4 Tage älter etwa. Am fünften Tag erschafft Gott die Wassertiere und die Flugtiere. Am sechsten Tag die Landtiere und schließlich den Menschen, Mann und Frau. Der siebte Tag krönt das Ganze als Schabbat. Schabbat kommt von einem Verb, das heißt auf Hebräisch Schabbat, Sie merken den Unterschied? Shabbat, Shabbat. Shabbat ist das Verb, das heißt ruhen. Im Sinn von stoppen, aufhören. Nicht, dass der Schöpfer müde geworden wäre. Nein, aber er hat aufgehört zu schaffen. Und so krönt der Shabbat eine vollendete, abgeschlossene Schöpfung. Das ist die Lehre der Bibel über die Entstehung der Welt. Und Sie sehen, man kann es einfach nicht miteinander verbinden. Ja, die Erde ist älter als die Sterne. Das kann man nicht irgendwie harmonisieren mit der Evolutionslehre. Und Sie sehen, die Flugtiere sind älter als die Landtiere. Also man kann nicht sagen, ja, irgendwie ging das über die Reptilien und dann zu den Vögeln, ja? Die Reptilien am Land und dann die Vögel, nein. Wassertiere, Flugtiere. Und die Landtiere kommen einen Tag später. Es geht nicht. Man kann es nicht harmonisieren. Nun, es stellt uns die Frage, wenn wir Bibel und Wissenschaft vergleichen, gibt es hier einen Konflikt? Ja, natürlich. Und wie? Aber das hat große Konsequenzen für uns. Denn dann fragen wir uns, ist die Bibel Gottes Wort? Die Bibel behauptet von sich, Gottes Wort zu sein. Aber ist die Bibel wirklich Gottes Wort? Ist der Glaube überholt heute? Nun, wir können uns aber auch fragen, ist Wissenschaft die Quelle der Wahrheit? Oder eine Quelle der Wahrheit? Aber am besten würden wir uns vielleicht gerade mal fragen, was ist eigentlich Wissenschaft? Denn oft, wenn Ihnen jemand sagt, ja, die Wissenschaft hat die Bibel widerlegt, der Glaube ist eigentlich heute überholt, dann muss man als Gegenfrage stellen, ja, was ist eigentlich Wissenschaft? Und man merkt, viele Leute denken gar nicht so sehr darüber nach. Im Prinzip ist es ja ein bisschen unhöflich, Gegenfragen zu stellen. Aber es ist so eine jüdische Unart, Gegenfragen zu stellen. Übrigens, mal hat jemand einen Juden gefragt, wieso stellt ihr dauernd Gegenfragen? Wissen Sie, was er gesagt hat? Warum eigentlich nicht? Also, was ist eigentlich Wissenschaft? Eine anständige Gegenfrage. Nun, wir können ganz einfach, so dass das auch Kinder verstehen, denn wenn Kinder das verstehen, dann verstehen es die Erwachsenen auch. Man kann Wissenschaft vergleichen mit einem Haus. Wie Sie es hier sehen, mit Erdgeschoss und erstem Stock. Im Erdgeschoss, da haben wir den Bereich der Tatsachen. Wir machen Funde, Beobachtungen. Wir führen Experimente durch, die wir ständig wiederholen können. Wir machen Erfahrungen. Das sind Tatsachen, die wir im Erdgeschoss sammeln. Das ist sehr wichtig, denn echte Naturwissenschaft ist experimentelle Naturwissenschaft. Das heißt, Dinge, die wirklich naturwissenschaftlich sind, die können wir im Experiment beliebig oft wiederholen. In der Chemie, in der Physik, wir können Versuche machen. Nehmen Sie zum Beispiel einen Schlüssel, halten Sie ihn so in die Luft und dann lassen Sie los. Und er fällt dauernd runter. Ja, das können Sie wiederholen und das können Sie experimentell als Tatsache feststellen. Gegenstände fallen auf Erden, auf den Boden. Nun, aber die ganze Evolutionslehre behandelt ein Thema, das nicht durch Experimente wiederholt werden kann. Ja, ganz wichtig, das ist eigentlich keine reine Naturwissenschaft. Zum Beispiel Geschichte. Wenn man Geschichte studiert, dann studiert man keine Naturwissenschaft. Warum? Ja, man arbeitet schon wissenschaftlich und methodisch, aber nicht naturwissenschaftlich. Denn vergangene Ereignisse kann man ja nicht wiederholen. Wir können nicht nochmals die ganze Sache mit Alex wiederholen. Ich meine Alexander den Großen, ja? Das ist einmal geschehen, wir können es nicht wiederholen, wir können nicht Experimente damit machen. Aber wir können Münzen mit dem Bild von Alexander drauf, können wir sammeln und studieren, wir können Inschriften studieren aus der Zeit, wir können die Spuren aufgreifen, das können wir, aber wir können das Ereignis selber nicht mehr wiederholen. Und darum ist Geschichte keine Naturwissenschaft. Aber Chemie, Physik und Biologie, da wo sie sich wirklich mit den Dingen jetzt, die man beobachten kann und wiederholt beobachten kann, da handelt es sich um wirkliche Naturwissenschaft. Das so nebenbei. Aber Wissenschaft hat also den Bereich der Tatsachen. Nur, das genügt ja nicht. Das ist ja langweilig. Es gibt so Leute, die haben einen Sammeltrieb, ja? Die sammeln Autos, Briefmarken oder Bierdeckel. Die sammeln einfach. Aber was bringt so eine riesige Sammlung? Das ganze Haus ist voll. Ja, man sollte doch diese Dinge auch irgendwie in einen sinnvollen Zusammenhang bringen. Darum gehen wir in den ersten Stock. Dort haben wir den Bereich der Interpretationen. Aus den gesammelten Tatsachen, Funden, Beobachtungen, Experimentsergebnissen, da wollen wir nun Schlussfolgerungen ziehen. Man darf da auch spekulieren. Ja, Sie können mal spekulieren, warum der Schlüssel immer zu Boden fällt, ja? Und Sie können da auch Ihre Philosophie hineinbringen, Ihre Weltanschauung. Aber das gehört in den Bereich des ersten Stockes. Diese Bereiche sollte man stets im Kopf trennen. Auch wenn es in der Praxis sehr schwierig ist, denn das läuft ständig ineinander hinein. Aber in der Praxis ist diese Trennung, im Denken ist diese Trennung ganz wichtig. Und zwar, zum Beispiel aus folgendem Grund. Wenn ich die Bibel vergleiche mit Wissenschaft oder mit Naturwissenschaft, dann kann ich die Behauptung aufstellen, die Bibel im Vergleich zu den Tatsachen führt immer zu Übereinstimmung. Haben Sie jemals gehört, dass jemand sagt, die moderne Chemie hat die Bibel in Frage gestellt? Die moderne Physik hat die Bibel in Frage gestellt? Nein, alle diese Bereiche, die sich mit den beobachtbaren, experimentell nachvollziehbaren Dingen beschäftigen, die bringen uns keine Konflikte mit der Bibel. Aber wenn wir nun die Bibel vergleichen mit dem Bereich der Interpretation, dann sind Konflikte sehr wohl möglich. Sie müssen nicht sein, aber sie sind da sehr wohl möglich. Und allein diese Feststellung ist doch sehr, sehr bedenkenswert. Nun, das war alles ein bisschen theoretisch. Jetzt wollen wir das mal ganz praktisch anwenden, ja? Wir stellen uns die Frage, stammt der Mensch vom Affen ab? Es gibt dann ganz schlaue Leute, die sagen manchmal, ja, das behauptet doch niemand, dass der Mensch vom Affen abstammt. Dann sage ich, natürlich glaubt man das. Nur, niemand glaubt, dass der Mensch von heute lebenden Affenarten abstammt. Aber man glaubt sehr wohl in der Evolutionslehre, dass der Mensch von einer ausgestorbenen Affenart abstammt. Sie sehen hier einen Schädelüberrest von dem Australopithecus afarensis. Das heißt afrikanischer Südaffe. Und er spielt in der Evolutionslehre eine ganz wichtige Rolle als Vorfahre des Menschen. Australo heißt Süd, Pithecus heißt Affe. Also, das glaubt man sehr wohl, dass der Mensch vom Affen abstammt, aber eben von einem ausgestorbenen Affen, den es heute nicht mehr gibt. Nun, hier müssen Sie aber gut beobachten, nur das Weiße hier, diese Bruchstücke, wurden gefunden als Knochen. Das Schwarze ist bereits eine Rekonstruktion. Ja? Gut. Es gibt auch bessere, vollständigere Funde als das. Aber Sie sehen auch da wieder, man muss immer gut schauen, was ist wirklich Tatsache und was ist bereits Interpretation. Nun wollen wir eben dieser Frage nachgehen. Stimmt das mit dem Affen? Stimmt das, dass der Mensch von dem Affen abstammt? Ja, wir gehen jetzt in den Zoo zusammen. Und zwar bleiben wir ganz bewusst im Bereich des Erdgeschosses. Wir beobachten Menschen und Affen im Zoo. Ja, die Affen hinter Gitter und die Menschen vor dem Gitter. Und was stellen wir fest? Aussehen, eventuell Verhalten. Es gibt deutliche Ähnlichkeiten bis Übereinstimmungen. Ja, ist so. Vielleicht bei Bartträgern besonders augenscheinlich. Nun, das sind Tatsachen. Das können wir so oft beobachten, wie wir wollen. Aber das genügt uns nicht. Wir wollen uns fragen, warum ist diese Ähnlichkeit da? Nun, dann gehen wir in den ersten Stock. Aber wenn wir doch noch schnell im Erdgeschoss bleiben, wir gehen mal ins Museum und vergleichen da ein Menschen- und ein Affenskelett. Sie sehen, auch wenn der Bart weg ist und auch die Haut, das Fleisch und die Muskeln, ist die Übereinstimmung und die Ähnlichkeit immer noch da. Also zwischen diesem Affenskelett und diesem Menschenskelett sind doch ganz deutliche Ähnlichkeiten vorhanden, ja? Woher kommt das? Wir müssen in den ersten Stock, um diese Frage zu beantworten. Nun, wir gehen in den ersten Stock, da sind wir. Und wir kommen zum Schluss. Ursache der Ähnlichkeit ist gemeinsame Abstammung. Warum? Ja, ist doch ganz einfach. Schauen Sie mal dieses Familienfoto an. Das ist der Vater, die Mutter und dies die beiden Kinder. Mädchen und Junge. Und Sie sehen, die Tochter ist ganz die Mama und der Sohn ganz der Papa. Woher kommt die Ähnlichkeit? Durch Abstammung. Und schauen Sie, das Ganze kann man noch deutlicher unterstreichen. Sehen Sie dieses Foto hier. Das ist der Großvater. Und die Ähnlichkeit geht also über Generationen. Ganz frappant, ja? Der Junge hat noch keinen Schnauz und der Vater wollte keinen, aber die Ähnlichkeit ist trotzdem da. Insbesondere die markante Nase, nicht? Ähnlichkeit durch Verwandtschaft. Und nun gibt es Leute, die sagen, seht ihr, wir können beweisen, dass der Mensch vom Affen abstammt, weil es Übereinstimmung hat, Ähnlichkeit, und Ähnlichkeit kommt eben durch Abstammung. Halt, halt, halt. Das ist ja nicht die einzige Erklärung für Ähnlichkeit. Schauen Sie verschiedene Autotypen an. Woher kommt die Ähnlichkeit bei verschiedenen Autotypen und Marken? Dort hat es nichts zu tun mit Abstammung, sondern mit einem gemeinsamen Konstruktionsplan, der hinter allen Automarken steht. Ein Konstruktionsplan. Nun könnte man also erklären, die Ähnlichkeit zwischen Affen und Menschen hängt damit zusammen, dass der Schöpfer einen gemeinsamen Grundbauplan angewandt hat und verschieden ausgeprägt hat in der Erschaffung. Nun, wir gehen wieder mal ins Erdgeschoss zurück und schauen uns einige Schädel an. Es ist eine Tatsache, die wir beobachten können. Es gibt versteinerte, menschenähnliche Skelette und Schädel. Das sind Fakten. Da braucht man gar nicht zu interpretieren. Rechts sehen Sie hier den Schädel eines Cynanthropus. Sie sehen, da steckt das Wort Anthropos drin. Das bedeutet Mensch, griechisch Anthropos. Also bei der Namensgebung war man sich schon im Klaren darüber, dass das nicht von einem Affen herstammt, sondern von einem Menschen, eben vom Cynanthropus. Aber im ersten Geschoss gibt es eben auch unter Wissenschaftler verschiedene Schlussfolgerungen. Da gibt es einen Wissenschaftler, der sagt, Cynanthropus ist ganz eindeutig ein Urmensch. Aber ein anderer Wissenschaftler sagte, nein, Cynanthropus, trotz seines Namens, den er jetzt einfach hat, ist ein Affe. Und beide haben aufgrund des gefundenen Schädels Rekonstruktionen anfertigen lassen. Sie sehen, das sind Rekonstruktionen vom gleichen Schädel. Der eine war überzeugt, das ist ein Mensch, und dann hat er die Rekonstruktion so gemacht, dass es wie ein Mensch aussieht. Und der andere war überzeugt, das ist ein äffischer Affe, und hat diese Rekonstruktion gemacht, aufgrund des gleichen Schädels. Nun, Sie müssen sich ja im Klaren sein, die Knochen können gewisse Hinweise geben, wie die Beschaffenheit des Aussehens war. Aber sie sind sehr beschränkt. Denn im Prinzip weiß man ja nicht, wie genau das Fleisch, die Muskeln, die Haut und die Behaarung darüber ausgesehen hat. Und fragen Sie doch mal Ihren Zahnarzt. Er soll Ihnen Röntgenbilder von anderen Patienten zeigen. Und dann schauen Sie mal an diese Gebisse, ja? Und da sind Sie manchmal ganz erstaunt, da hat eine ganz gewöhnliche Zahnstellung, aber die Lippen sind ganz dick und wulstig über diese Zähne gezogen, so wie man das eigentlich gar nicht erwarten würde, wenn man nur den Schädel hätte. Ja? Also da besteht sehr viel Variation und darum ist die Rekonstruktion eigentlich reine Spekulation. Nun, wir gehen zusammen in ein Menschenschädelmuseum, wo Sie Schädel sehen von heutigen Menschen aus aller Welt. Sie sehen hier aus Asien, Australien, Ozeanien und so weiter und so fort. Was uns da auffällt bei diesem Besuch ist Folgendes. Es gibt eine gewaltige Variationsbreite an Menschenschädeln. Es ist unglaublich, wie Menschenschädel sich voneinander unterscheiden können. Übrigens, nur nebenbei gesagt, die Variationsbreite, die genetische Variationsbreite ist bei Affen etwa 10-mal höher als bei Menschen. Und bei Menschen ist sie schon enorm. Ich zeige Ihnen ein paar Beispiele. Das hier ist der Schädel eines Walliser. Sie wissen, Wallis, Kanton Wallis, das ist ein ganz südlicher Kanton der Schweiz mit den höchsten Bergen. Das sind die Berge, auf die wir so stolz sind. Matterhorn und so. Und Berge, die über 4000 Meter sind. Sie sehen, also dieser Walliser hat so ausgesehen. Halten Sie das im Gedächtnis und ich zeige Ihnen ein neues Bild. Das ist ein Graubündner Schädel. Also von einem Menschen, der aus einem anderen Kanton der Schweiz kommt, aus Graubünden. Dort gibt es auch hohe Berge. Und man sagt, die Graubündner, die haben so, das sind so richtige Dickschädel. Man könnte es auch glauben, nicht wahr, wenn man diesen Schädel sieht. Und sehen Sie, die Schweiz ist so klein. Ein Klavierschüler von mir hat einmal gesagt, vor Jahren, er war 8 Jahre alt, die Familie kam aus den Ferien in Spanien und da hat er gesagt, jetzt weiß ich, warum es kein Meer gibt in der Schweiz. Ja, wieso? Die Schweiz ist viel zu klein. Ja, also die Schweiz ist wirklich klein, aber das mit dem Meer kann man noch in Frage stellen. Und trotzdem gibt es in der Schweiz eine gewaltige Variationsbreite an Menschenschädeln. Wie erst weltweit. Hier sehen Sie einen Neandertaler-Schädel. Und schauen Sie, unter anderem sind sehr typisch diese gewaltigen Augenwülste hier. Über den Höhlen, Augenhöhlen. Sie können sich bei sich mal spüren, ob Sie auch so etwas finden. Also bei mir ist es ganz anders, viel flacher. Nun, das hier ist ein Australier aus dem 20. Jahrhundert. Und sehen Sie, er sieht ganz anders aus als sein Schädel sieht ganz anders aus als meiner. Sehen Sie hier, der sehr ausgeprägte Augenwülste. Aber das war ein moderner Mensch. Wenn Sie den im Aldi angetroffen hätten, Sie wären nicht geflohen. Also nicht irgendwie etwas Grausiges, ein ganz normaler, moderner Mensch, aber er hat einfach hier ein Merkmal der Neandertaler. Sie sehen, wenn man diese Schädel nebeneinander stellt und so vergleicht. Nun wollen wir uns mal mit zwei Abstammungsreihen beschäftigen. Sie sehen hier oben einen Australopithecus-Schädel. Das ist wieder der Südaffe, ja? Der wichtige Vorfahr von Ihnen, falls Sie daran glauben. Und dann am Ende dieser Reihe der Schädel einer Französin. Sie wissen, die Franzosen sind sehr intelligent. Ja, war ein sehr wichtiges Volk auch in der Aufklärungszeit, haben wichtige Aufklärungsphilosophen wie Voltaire und so hervorgebracht. Und Sie sehen auch, wie der Schädelinhalt im Bereich des Gehirns ausgesprochen groß ist. Vergleichen Sie das mal mit dem Australopithecus, so klein und die Französin so riesig, ja? Und nun, dazwischen sehen Sie nochmals einen Schädel, aber den habe ich nicht angeschrieben, extra nicht. Aber was Ihnen klar ist, dieser Unbekannte dazwischen hat ein viel größeres Gehirnvolumen gehabt als der Australopithecus, aber noch deutlich weniger als die moderne Französin. Ja, das passt also sehr schön in eine Abstammungsreihe hinein. Hier nochmals eine Abstammungsreihe. Australopithecus. und dann ein Schädel mit größerem Gehirnvolumen und dann unsere moderne Französin. Und Sie sehen, es nimmt ständig zu. Also man könnte da eine sehr schöne Abstammungsreihe daraus schlussfolgern. Ja. Aber jetzt löse ich das Rätsel. Die zweite Reihe ist einleuchtend, aber garantiert falsch. Denn das hier ist Australopithecus. Das in der Mitte, das ist der Australier von vorhin, aus dem Aldi, ja. Und das ist die Französin. Aber man könnte da eine Abstammungsreihe konstruieren, einfach vom Aussehen der Schädel her. Aber wir wissen, das war garantiert nicht so. Nun, die obere Reihe ist die bekannte Reihe Australopithecus, Homo erectus, das heißt der aufrecht gehende Mensch, kein Affe mehr, ein Mensch. Und dann die moderne Französin. Das entspricht der Idee in der Evolutionslehre heute. Aber Sie sehen, man könnte auch mit anderen Knochen eine Abstammungsreihe so logischerweise zusammenstellen. Aber das heißt noch lange nicht, dass die so stimmt. Übrigens, das mit dem Gehirnvolumen, das ist noch ein wichtiger Punkt. Man hat ja früher geglaubt, dass die Intelligenz des Menschen damit zusammenhängt. Und zwar wusste man ja schon lange, dass das durchschnittliche Gehirnvolumen der Frauen in Europa kleiner ist als bei den Männern. Ja, das ist so. Aber haben Sie keine Probleme mit dieser Feststellung? Man hat nämlich später festgestellt, dass durchschnittlich das Gehirn der Inder größer ist als das Volumen der Europäer. Und seither ist man von dieser Überzeugung weggekommen, dass Gehirngröße mit Intelligenz zusammengekoppelt ist. Ja, wir kommen nun zu einem ersten Fazit. Ähnlichkeit ist kein Beweis für gemeinsame Abstammung. Es ist eine denkbare Möglichkeit. Zweitens, Rekonstruktionen des Aussehens aufgrund von Schädelfunden sind sehr zweifelhaft. Ich betone das sehr, weil in der Praxis, ich spreche jetzt nicht von studierten Biologen, aber so im Allgemeinen sind Leute besonders überzeugt von der Evolutionslehre, weil sie zum Beispiel als Kind in der Schule so eine Abstammungsreihe gesehen haben, wo eben Haut und Fleisch und Behaarung rekonstruiert worden ist. Und das bleibt so tief in der Seele eingeprägt, das stimmt. Man kann sie ganz klar zeigen, wie das so Schritt für Schritt gegangen ist. Und man glaubt, das sei Wissenschaft, aber das ist reine Interpretation im ersten Stock. Ja? Darum betone ich das so sehr. Und ein dritter Punkt, Abstammungsreihen sind Konstruktionen. Das sind keine Beweise, sondern es sind Konstruktionen, die versuchen, eine Plausibilität an den Tag zu legen, aber das ist noch nicht ein Beweis. Und weiter, viertens, haben wir festgestellt, es gibt eine gewaltige Variationsbreite bei den Schädeln und überhaupt auch beim Skelettbau von Menschen und Affen. Und so kann man eben im ersten Stock all das Gefundene und alles, was wir heute sehen, können wir eben in sehr weiten Kreisen einordnen, entweder menschlich oder äffisch. Ja? Und so kann es natürlich Fälle geben, wo man sogar gewisse Überschneidungen feststellen könnte. Also, dass ein Menschenschädel gewisse affenähnliche Merkmale aufweist, aber das ist noch nicht ein Beweis, dass das ein Affe war. Eben, das hängt mit dieser gewaltigen Variationsbreite zusammen. Ja, wir gehen nun zu einem weiteren Thema. Wir wollen das immer so im Bereich Erdgeschoss, Fakten, Tatsachen und ersten Stock Interpretationen angehen. Wir fragen uns nun nicht mehr, stammt der Mensch vom Affen ab, sondern wie ist es eigentlich mit unserem genetischen Code in unseren Zellen? Ist das Zufall oder Plan? Aber keine Angst, ich garantiere, dass die Kinder das auch verstehen werden. Pflanzen, Tiere und Menschen sind aus Zellen aufgebaut. Das ist eine Beobachtung, die man tagtäglich machen kann. Das gehört zu den Fakten. Häuser sind aus Bausteinen aufgebaut. Also wir können sagen, Pflanzen, Tiere und Menschen sind so aufgebaut aus Zellen, wie wenn das Bausteine wären, die das Ganze eben ausmachen und bilden. Nun schauen wir uns eine einzelne Zelle an. Sie sehen, im Innern der Zelle befindet sich der Zellkern. Das kann man alles beobachten unter dem Mikroskop. Von Auge geht das nicht. So einfach, ja. Also, im Zellkern befindet sich die Information, der Plan, wie man die Zelle bauen muss. Und noch mehr als nur die Zelle. Also wir können sagen, das ist gewissermaßen wie ein Zentrum, wo Information aufbewahrt wird. Das Übrige der Zelle, das können Sie vergleichen mit einer Fabrikhalle. Also im Zellkern, da haben wir die Pläne. Das entspricht in der Fabrik der Direktion. Und das Übrige der Zelle, das entspricht der Fabrikhalle, in der die Pläne der Direktion umgesetzt und verwirklicht werden. Die Information, also die Planinformation, ist in den Zellen, übrigens bei allen Pflanzen, Tieren und Menschen, durch 4 Codezeichen aufgeführt. Nicht wahr? Wir brauchen beim Schreiben in der deutschen Sprache etwas mehr als 20 Zeichen. Die Chinesen brauchen fürs Schreiben mehrere tausend Zeichen. Das ist eine andere Art, wie man eben Informationen weitergibt, aber mit beiden kann man ganz klar Informationen weitergeben. Bei Morsen braucht man übrigens nur 2 Codezeichen, also kurz und lang. Ja, das ist mein erster Buchstabe meines Vornamens, Roger, das war R, ja? Und so kann man also mit 2 Zeichen, kurz, lang, kann man im Prinzip alles sagen, was man will. Aber in der Zelle, da hat man also nicht 2 Zeichen, nicht 20, auch nicht ein paar tausend, sondern 4 Codezeichen. Diese Zeichen sind Moleküle, also eine Zusammenstellung von verschiedenen Atomen. Und jedes Molekül hat eben eine bestimmte Bedeutung. Aber diese 4 Codezeichen sind immer in 3er-Gruppen kombiniert, wie Sie hier sehen. Ja? Man hat übrigens ausgerechnet, wie wäre das eigentlich, wenn die Information in der Zelle 5 Codezeichen hätte. Das geht theoretisch auch. Oder 3. Das ginge auch. Rein theoretisch. Aber es ist einfach nicht so. Aber man hat festgestellt, wären es 5 oder wären es 3, dann bräuchte man viel, viel mehr Platz. Also die Form, wie man, die Art und Weise, wie man Informationen auf engstem Raum übermitteln kann, entspricht diesen 4 Codezeichen. Das ist auch noch interessant, ja? Ausgerechnet das Optimalste ist das, wie es ist. Nun, diese Information in den Zellen ist immer doppelt aufgeführt. Sie sehen das so. In 2 Strängen sind diese Moleküle aneinander gereiht und so entsprechen sie sich in der Doppelhelix. Es gibt eine Ausnahme bei den Geschlechtszellen. Also beim männlichen Sperma und bei dem weiblichen Ei. Dort ist nur die Hälfte. Also ist die Information nur einmal aufgeführt, nicht doppelt. Aber bei der Befruchtung kommen ja diese beiden Zellen zusammen und die vereinigen sich dann zu einer Doppelhelix, sodass die Information dann doppelt, auch wieder doppelt vorhanden ist. In der Zygote, also im befruchteten Ei. Die Informationsmenge im menschlichen Zellkern entspricht einer Bibliothek mit ca. 2000 Büchern. Also das heißt nun, wenn Sie diese vier Codezeichen eben auf der Schreibmaschine oder auf dem PC eben als, eingeben als A, B, C, D. Und dann schreiben Sie das Ganze ab, wie es in einer Zelle von Ihnen steht. Und dann haben Sie, so, haben Sie etwa 2000 Bücher gefüllt. Und in jeder Zelle beinhaltet also diese Information die genaue Anweisung, wie man sie bauen muss. Bei einem Krokodil steht in jeder Zelle, wie man ein Krokodil bauen muss. Und bei einer Erbse steht in jeder Zelle, wie man eine Erbse bauen muss. Und eben bei Ihnen steht, wie man sie bauen muss. Aber bedenken Sie, da ist also auch die ganze Information drin, wie Ihr Gehirn entstehen soll. Nur in der Gehirnforschung ist man ja heute sehr, sehr weit gekommen. Aber doch so, dass bescheidene Wissenschaftler, die sehr viel wissen, Ihnen sagen, aber das meiste wissen wir nicht. Wir wissen enorm viel heute, aber das meiste wissen wir nicht. So kompliziert. Also wir wären gar nicht in der Lage, einen solchen Plan auf dem PC zu tippen. Aber es steht alles drin, in jeder Zelle von Ihnen. Und Sie bestehen ja aus Milliarden von Zellen. Sie sind eine wandelnde Universitätsbibliothek. Ja, tolles Gefühl, wenn man so eben spaziert in den Straßen von Memmingen. Ja, aber da stellt sich doch die Frage, ist das zufällig entstanden? Woher kommt diese Information? Und es ist Information, die unser höchstes wissenschaftliches Wissen unendlich übersteigt. Und auch diese Komprimierung ist ja gewaltig. Diese ganze Bibliothek mit den 2000 Büchern findet im Zellkern Platz. Und schauen Sie mal Ihre Haut an und Sie sehen keinen Zellkern. So klein. Da Platz. Sehr geheimnisvoll. Nun, ich habe das auch schon heute Morgen im Zusammenhang mit dem Thema Psychologie erwähnt, was ich jetzt sagen möchte. Und zwar ist ja deutlich geworden heute Morgen, was ist eigentlich der Zusammenhang zwischen dem Thema Psychologie und Evolutionslehre. Wir haben gesehen, dass die Evolutionslehre eine ganz wesentliche Basis war für die ganze moderne Psychologie. Also die Evolutionslehre war die Voraussetzung für die Entstehung der modernen Psychologie, kann man vereinfacht sagen. Ja, also darum habe ich das heute Morgen auch schon gesagt. Sie sehen hier zwei Professoren. Das hier ist ein Astronom. Ich wiederhole das für alle, die heute Morgen nicht da waren. Er versucht, Signale aus dem All mit gewaltigen Antennen aufzufangen. Und er sagt seinen Studenten hier, irgendwann werden wir ein kleines kodiertes Signal auffangen. Nicht wahr? Sie wissen, man empfängt ja viele solche Signale aus dem All, zum Beispiel von Pulsaren. Aber wenn man diese Signale untersucht, dann merkt man, das ist kein Code. Da übermittelt niemand eine Botschaft, oder? Das ist nicht irgendwie ein Roman, der nun zur Schweiz geschickt wird, damit man den hier dann umschreiben könnte oder so. Nein, es ist kein kodiertes Signal. Aber man sucht nach solchen kodierten Signalen. Und nun, der Professor sagt seinen Studenten, irgendwann werden wir ein kleines kodiertes Signal auffangen. Dann werden wir mit Sicherheit wissen, dass es dort draußen im Weltall Intelligenz gibt. Weil, ganz einfach, weil kodierte Information nicht durch Zufall entstehen kann. Ja, das ist doch so, wenn wir plötzlich aus dem Weltall Signale empfangen würden und wir könnten das dekodieren und das gäbe Caesars De Bello Gallico. Der Gallische Krieg, das Buch von Julius Caesar. Das kann nicht Zufall sein. Da muss irgendeine Intelligenz dahinter sein, die dieses Buch verfasst hat und dann erst noch auf Latein. Ja, ja, aber der Biologieprofessor hier, der sagt nun gerade seinen Studenten, die in jeder Zelle enthaltene exakt kodierte Information würde viele Bücher füllen. 2000 Bücher. Aber wir wissen mit Sicherheit, dass das Leben von keiner Intelligenz erschaffen wurde. Warum weiß er das mit Sicherheit? Und der andere weiß es auch mit Sicherheit. Und das in der gleichen Gesellschaft, in der gleichen Zeit. Eigenartig. Nun, wir fragen uns, genetischer Code, kann das durch Zufall oder durch Plan entstehen? Nun, ich habe gesagt, die Kinder sollen das alles auch verstehen. Denn es wird ja auch schon den Kindern in den frühen Jahren in der Schule beigebracht, dass der Mensch vom Affen abstamme und so weiter. Nun, Sie sehen hier dieses Spiel, Scrabble genannt, wo man aus einzelnen Buchstaben Wörter und Sätze bilden soll. Nun, Sie kommen heim, nach Hause und sehen auf dem Tisch so ein paar Scrabble-Steine zusammengestellt und Sie lesen, liebe Mutter, komm heim. Jetzt stellen Sie sich die Frage, ist diese Buchstabenkombination das Ergebnis von Intelligenz, Plan oder Zufall? Weil das Ganze ist für Sie ein bisschen komisch. In Ihrer kurzen Abwesenheit war nämlich nur Ihr dreijähriges Kind zu Hause. Und Sie wissen, es kann nicht schreiben, aber spielt so gerne mit Scrabble-Steinen. Und jetzt plötzlich steht das hier, liebe Mutter, komm heim. Hat der Kleine das geschrieben oder nicht? Ja, das kann doch nicht sein, dass er das zufällig einfach so zusammengestellt hat, ja? Das ist komisch. Da war wahrscheinlich jemand in der Wohnung, in den paar Minuten, wo sie weg waren. Ja, weil wir wissen, sinnvolle Buchstabenkombinationen sind das Ergebnis von Intelligenz und Plan. Wenn Sie auf Ihrem PC einfach so blind tippen, wird nie Psalm 23 entstehen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und wir können das übrigens auch beweisen, dass es nicht geht, von der Wahrscheinlichkeitsrechnung her. Weil wenn Sie tippen, einfach so blind, dann wird von der Verteilwahrscheinlichkeit her, wird von, sagen wir, Sie schreiben 1 Million Buchstaben, wird annäherungsweise jeder Buchstabe, den man tippen kann, gleich oft vorkommen. Ja? Also wenn man einfach zufällig so herumtippt und herumspringt, ohne Plan, dann ist das so. Aber in der Sprache ist es so, dass bestimmte Buchstaben, die kommen sehr häufig vor. Und andere, die kommen ganz, ganz selten vor. Zum Beispiel X kommt relativ selten vor. Und auch Y. Aber E kommt im Deutschen sehr, sehr oft vor. Ja? Und so ist jetzt also eine Ungleichheit. Und das heißt, je mehr Sie tippen, je mehr Zeit Sie haben, um zufällig etwas zu machen, desto unwahrscheinlicher wird es, dass Sie da einen sauberen Text kriegen. Sie haben einfach zu viel X und Y und so weiter drin. Ja, aber schauen Sie mal diese Scrabble-Kombination an. Es sind auch wieder Buchstaben zu Wörtern zusammengesetzt und es heißt hier Eyuknehei, Pevachue, Et, Rdne, Venhetetz, Daba und so weiter. Nun, das können Sie schon glauben, dass da jemand zufällig die Buchstaben zusammengefügt hat. Denn diese Buchstaben bedeuten nichts. Es ist sinnlos. Es ist hier eine sinnlose Buchstabenkombination. Ja, warum sinnlos? Es könnte ja sein, dass es eine andere Sprache ist. Vielleicht ist es Hebräisch. Nein, es ist nicht Hebräisch. Ja, aber vielleicht Griechisch. Ja, ein Wort ist Griechisch, echt. Tois hier. Das ist ein griechischer Artikel im Dativ. Ja, aber könnte es sein, dass es eben Griechisch etwas bedeuten will? Ja, und schauen Sie mal hier noch. Hier steht Ire. Das bedeutet auf Lateinisch gehen. Das hat ja einen Sinn. Und schauen Sie mal das letzte Wort an. Sir. Das ist ja Englisch Sir. Ja gut, aber das Problem ist, dann hätten wir jedes Mal ein anderes Codesystem dahinter. Ja, die Wörter, alles was ich jetzt bis jetzt gesagt habe, hat ja ungefähr einen Sinn im Deutschen, oder? Aber nur durch Abmachung. Warum bedeutet Tisch Tisch? Das ist nicht, weil Tisch so ähnlich klingt wie Tisch, ja? Wenn man drauf knallt oder so. Und übrigens, auf Hebräisch heißt Tisch Shulchan. Völlig anders. Die meisten Wörter in den Sprachen weltweit haben mit den Gegenständen an sich nichts zu tun. Sie sind rein arbiträr, wie man sagt in der Linguistik. Mutwillig. Es ist mutwillig, warum die Butter Butter heißt. Auf Deutsch und auf Französisch nicht. Aber dahinter steckt ein Codesystem. Eine geistige Größe, ja? Und Sie sehen, nicht die Materie, diese Pösselsteine hier, diese Scrabble-Steine, machen die Information aus. Sondern wenn es sinnvoll ist, dann steht dahinter eine geistige Größe. Eine wichtige Erkenntnis. Information ist immer eine nicht materielle Größe. Hinter den Codezeichen. Die Codezeichen sind nur die Träger von einer geistigen Größe, von einer geistigen Information. Sie finden kein Beispiel, wo Information nicht eine geistige Größe ist, die dahinter steht. Aber hier sagt man in der Evolutionslehre, aber dieser Code in den Zellen, das ist einfach ohne geistige Größe. Komisch, überall ist es anders, aber hier sagt man, es ist so. Also Sie sehen, Sie können nicht ständig den Code, das Codesystem ändern, nur weil Sie gerade ein Wort finden, das eigentlich in der und der Sprache etwas bedeuten könnte. Aber in den lebendigen Zellen, da funktioniert diese Sprache. In sich geschlossen, bei der Zellteilung wird übrigens das Ganze kopiert, in 20 Minuten. Und normalerweise praktisch fehlerfrei. Es gibt sogar Korrekturprogramme, die fehlerhafte Kopien wieder reparieren können. Es gibt ein Übersetzungsprogramm in den Zellen, wie die Codezeichen dann übersetzt werden, was das bedeutet, wie das dann ausgeführt werden soll. Alles zufällig entstanden. Nun, wir wissen aber aus der Erfahrung, das können wir täglich feststellen, wenn Intelligenz und Plan auf die Materie einwirkt, zum Beispiel die Finger des Kindes oder ihre Finger auf die Scrabble-Steine, dann entstehen sinnvolle Buchstabenkombinationen. Aber es braucht die geistige Größe dahinter. Nun, wir kommen zu einem Fazit. Die mathematische Wahrscheinlichkeitsrechnung macht deutlich, die Erbinformation konnte unmöglich durch Zufall entstehen. Das geht nicht. Und all die versuchten Experimente in der Vergangenheit sind alle fehlgeschlagen. Man wollte anhand von Experimenten zeigen, doch, das ist möglich, das hätte zufällig entstehen können. Aber aus der modernen Informatik, heute wissen wir, Information ist eine geistige Größe. Also können wir daraus schließen, die Information im Zellkern weist auf einen intelligenten und weisen Schöpfer hin. Das ist das einzige Vernünftige. Und wenn wir das nicht akzeptieren, dann müssen wir in unseren Gedanken einen Sprung machen. Wir werden in unserem Denken nicht mehr konsequent. Und das ist übrigens sehr gefährlich. Ja? Es gibt manche psychische Krankheiten, die entstehen, nochmals um auf das Thema heute Morgen anzuspielen, die durch ein gespaltenes, bewusst gespaltenes Denken entstehen können. Sehr gefährlich, wenn man das macht im Prinzip. Ja, noch etwas. Bis heute, und die moderne Chemie ist es sehr, sehr entwickelt, ist es noch nie gelungen, dass man einen Einzeller hätte künstlich herstellen können. Das heißt, wenn man alle Nobelpreisträger der ganzen Welt, sagen wir in Chemie und Biologie und so weiter, zusammentäte, sie sind nicht in der Lage, einen Einzeller zu kreieren. Es geht nicht. Und man versucht es aktuell, heute. Niemand hat es geschafft, trotz diesen gewaltigen Möglichkeiten, die da sind. Aber das soll zufällig entstanden sein. Und dann die ganze Weiterentwicklung von der Amöbe rauf bis zu Goethe, auch zufällig. Es ist nicht logisch. Ja, wir haben viel gearbeitet. Wir machen jetzt diese kurze Pause, die ich zuerst musikalisch fülle, ein paar Minuten, und dann können Sie sich auch noch die Füße zertreten.